NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir beschäftigen uns heute aus Anlass des Weltflüchtlingstages mit der Lage von Flüchtlingen weltweit. Wir schauen auf das äußerst angespannte Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea. In Berlin ging es heute um Regeln für das autonome Fahren. Und wir gratulieren dem Lyriker Jan Wagner, der den Büchnerpreis erhält. Dies sind nur einige unserer Themen. Heute ist Weltflüchtlingstag. Die UN-Vollversammlung hat den 20. Juni zum Gedenktag erklärt. Und das aus gutem Grund. Weltweit nimmt die Zahl der Flüchtlinge zu, nicht nur in Europa. Gerade heute werden wieder 130 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer vermisst. Die Menschen flüchten aus Afrika und Asien, aus Somalia, aus Syrien und Afghanistan. Ihre Situation in Europa ist häufig beklagenswert, ihr Rechtsstatus unklar. Dietrich Karl Meurer in Zürich. Gerade hat das Flüchtlingshilfswerk UNHCR neue Zahlen vorgestellt, Zahlen, die keine Hoffnung machen.
Nee, man kann sagen, das ist ein Papier der Schande, denn Flucht und Vertreibung haben den höchsten Stand überhaupt erreicht. Pro Minute verlassen 20 Menschen ihre Heimat. Das sind zusammengefasst im letzten Jahr 65,6 Millionen Menschen gewesen. Die Zahl ist auch noch mal angestiegen, wenn auch nicht so sehr stark. 300.000 waren es, die dann noch einmal mehr als 2015 auf der Flucht waren. Aber das UNO-Flüchtlingshilfswerk sagt eben, das klingt zwar nach Stagnation, nach einer Beruhigung der Lage, aber vielmehr sei das alles andere als beruhigend, sondern das würde eben zeigen, dass die Krisen in der Welt nicht gelöst werden und es nach wie vor eben nicht gelingt, Frieden zu schaffen und es nach wie vor weiterhin einen Grund gibt, zu fliehen, seine Heimat zu verlassen.
Die Beruhigung der Lage auf diesem hohen Niveau wäre ja auch schon dramatisch genug. Wenn wir in die Zukunft schauen, Sie haben das eben schon mal erwähnt, worum geht es denn auch dem UNHCR vor allem, um die Lage der Flüchtlinge in den Aufnahmeländern oder um die Vermeidung der Fluchtursachen in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen?
Sowohl als auch. Also heute ganz sicher erst einmal im Vordergrund die Lage noch einmal zu schildern, die Ernsthaftigkeit dieser Flüchtlingssituation allen wirklich vor Augen zu führen, mit dem Ziel natürlich dann die Unterstützung für die Flüchtlinge eben dann weiterhin aufrechtzuerhalten. Da wurde auch extra gelobt. Man hat zum Beispiel heute, der Flüchtlingshilfswerkschef, der Filippo Grandi, hat heute einen Ort in Äthiopien besucht, der besonders stark da engagiert ist, viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Und man will eben zeigen, dass es wirklich sehr wichtig ist, die Flüchtlinge aufzunehmen, denen ein sicheres Zuhause zu bieten und eben das auch in Zukunft fortzusetzen. Und gleichzeitig das Ganze natürlich auch, will man irgendwie schauen, dass eben ja die Länder unterstützt werden, die eben Flüchtlinge aufnehmen. Das sind ja meistens die Nachbarländer von Krisenregionen. Und dass eben die Flüchtlinge nicht auch von dort dann weiter auf die Flucht gehen in ja, Länder, wo sie denken, dass sie eine bessere Chance haben.
Kriege müssen vermieden werden, sagt das UNHCR. Da geht es also um die Fluchtursachen. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Ist die Prognose also schlecht am Weltflüchtlingstag?
Die Prognose ist schlecht. Wir sehen das zum Beispiel bei den Syrien-Verhandlungen. Syrien offensichtlich der schlimmste Konfliktpunkt in der Welt aktuell. Denn die meisten Flüchtlinge in der Welt kommen aus dieser Krisenregion, aus Syrien. Dort seit 6 Jahren schon der Bürgerkrieg. Und es gibt andere Konflikte im Südsudan zum Beispiel, in Afrika. Da sieht es so aus, als würde die Lage eher noch eskalieren. Also ein Frieden da auch zum Beispiel nicht in Sicht.
Dietrich Karl Meurer aus Zürich. Besonders schlimm ist die Lage im Südsudan, wie eben schon erwähnt. Hunderttausende verzweifelter Menschen fliehen über die Grenzen nach Uganda, Kenia und Äthiopien. Sie fliehen vor Hunger und Bürgerkrieg. Die Flüchtlingslager in Uganda etwa platzen aus allen Nähten. Die Hilfsorganisationen sind hoffnungslos unterfinanziert. Die Aufnahmeländer haben selbst mit den Folgen der Dürre zu kämpfen und können mit den vielen Notleidenden kaum fertig werden, aus Nairobi Linda Staude.
Dutzende Flüchtlinge marschieren im Gänsemarsch über eine schmale Holzbrücke. Einige schieben quietschende Handkarren, andere tragen ihre wenigen Besitztümer auf dem Kopf. Das kleine Flüsschen bei der Stadt Busia ist die Grenze zu Uganda. Die wenigen Schritte über die Brücke bedeuten für die Menschen Sicherheit vor der katastrophalen Lage im Südsudan. Es gibt nichts zu essen, jeder ist ständig in Panik. Nachts kann man nicht schlafen wegen der Kämpfe. Es ist sehr schwierig. 3 Tage war Betty Tagalb unterwegs bis nach Uganda zu Fuß, zusammen mit 15 Mitgliedern ihrer Familie. Ein harter Weg, vor allem für die Jüngsten. Die Beine sind geschwollen, die Kinder sind unterernährt und hungrig, sie weinen dauernd. Beatrice Adjonye hilft freiwillig bei der Registrierung der Flüchtlinge. Seit Ausbruch der blutigen Kämpfe im Südsudan vor 4 Jahren sind knapp 2 Millionen Menschen in die Nachbarländer geflüchtet. Gut die Hälfte davon nach Uganda.
South Sudan is one of the greatest tragedies.
Das ist eine der größten Tragödien unserer Zeit, sagt UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Password Okot musste mit ansehen, wie seine beiden Brüder erschossen wurden. Ich stehe immer noch unter Schock, mein Herz ist schwer. Ich habe sogar daran gedacht, zurückzugehen und mich auch umbringen zu lassen. Ich kann das einfach nicht ertragen. Die Flüchtlingslager platzen aus allen Nähten. Uganda hat seit Dezember etwa alle 2 Monate ein neues Camp aufgemacht. Lydia Wamala, die Sprecherin des Welternährungsprogramms WFP. Im Moment kommen jeden Tag etwa 2000 Menschen nach Uganda und das WFP muss sie mit lebensrettenden Nahrungsmitteln versorgen. Wir brauchen 16 Millionen Dollar im Monat dafür, aber für die nächsten 6 Monate fehlen uns 60 Millionen Dollar. Rose Kiden füllt einen großen gelben Plastikkanister mit Wasser. Ein Tankwagen hat gerade eine frische Ladung gebracht. Das Rhino Camp hat keine eigene Quelle. Endlose Kolonnen von Lkw bringen Trinkwasser vom Kilometer entfernten Nil. Ohne Wasser kannst du nicht überleben, aber wir bekommen nicht genug. Manchmal bleiben wir 2 oder gar 3 Tage ohne Wasser. Auch Essen ist knapp. Das WFP musste die Getreiderationen für die Camps im vergangenen Monat auf die Hälfte zusammenkürzen, aus Geldmangel. Das UNHCR braucht für die Versorgung der südsudanesischen Flüchtlinge in den 6 Nachbarländern von Äthiopien bis Uganda 1,4 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Die 2 Millionen Binnenflüchtlinge im Südsudan sind da noch nicht einmal mit eingerechnet. Filippo Grandi. Die Tatsache, dass unser Spendenaufruf nur 14% der nötigen Mittel eingebracht hat, sagt eine Menge darüber, wie wir die Flüchtlinge und ihre Gastländer im Stich lassen, wenn wir diese Unterstützung nicht hochfahren.
Linda Staude aus Nairobi. Weltweit waren im vergangenen Jahr mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Allein in Syrien mussten 2/3 der Einwohner aus ihrer Heimat fliehen. Die Welt schaut auf die Flüchtlinge, sie kümmert sich auch, aber die Lage wird immer schlimmer. Die Vereinten Nationen appellieren und sind hilflos. Georg Schwart in New York kommentiert.
Wir schaffen das, keine Frage. Nicht mehr lange, dann wird ganz Deutschland auf der Flucht sein, statistisch gesehen. Heute sind es 65,5 Millionen. Geht es so weiter, werden es bald 80 Millionen Menschen sein, die Haus, Freunde, Arbeit, Familie, Land, Träume, Felder und Heimat hinter sich lassen müssen, weil sie müssen. Niemand flieht freiwillig. Niemand lässt das bisschen Liebe und Leben hinter sich, weil er es möchte. Er muss, weil die Wahl Leben oder Sterben heißt, Todesangst oder Sicherheit. Wir schaffen das. Die Welt auf der Flucht. Jemen, Südsudan, Libyen, Syrien, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Mali, Irak. So viele Krisen, so viele Kriege, so viel Hass. Alle 3 Sekunden wird ein Mensch auf dieser Erde vertrieben. 20 Menschen pro Minute Lebenszeit. Auch Zahlen können grausam sein. Wir schaffen das. Deutschland hat viel geschafft. Über 1 Million Menschen sind gekommen. Die Welt schaut auf dieses Deutschland bewundernd bei allen Problemen. Hier in New York, wo die Welt zusammenkommt, bei den Vereinten Nationen, hat der Name Deutschland einen guten Klang. Zu Recht. Aber wer schaut auf Uganda? In nur 1 Jahr sind 1,25 Millionen Menschen aus dem Südsudan nach Uganda geflohen. 86% davon, Frauen und Mädchen, Jungen und Männer, stecken in Uniformen, töten oder werden getötet. Uganda, noch so eine stille Katastrophe. Nach Pakistan und der Türkei weltweit das Land mit den meisten Flüchtlingen. 8 Milliarden Dollar bräuchte es, um die Situation dort auch nur annähernd zu verbessern. 8 Milliarden. Nur einen Bruchteil davon wird es geben. Immer zu wenig, immer zu spät. Die Welt hat so viel im Überfluss, aber gibt so wenig. dass das Flüchtlingshilfswerk der UN kein Budget hat, sondern jedes Jahr um Spenden betteln muss, auch so eine kleine Katastrophe inmitten der großen. Der Südsudan übrigens, er sollte eine Erfolgsgeschichte der Welt namens Vereinte Nationen werden, einst der jüngste Staat der Erde, neu gegründet 2011. Heute ist er ein Failed State, ein gescheiterter Staat, und mit ihm ist die Weltgemeinschaft gescheitert. Fluchtursachen bekämpfen, alle reden heute davon am Weltflüchtlingstag. Im Südsudan heißt eine Fluchtursache Bürgerkrieg, Waffengewalt. Die USA, ja ausgerechnet die USA, hatten im Dezember im Sicherheitsrat vergeblich versucht, ein Waffenembargo gegen den Südsudan durchzusetzen. Russland, China, Japan, Malaysia, Venezuela, Angola, Ägypten und der Senegal enthielten sich damals vornehm feige. Das Waffenembargo gescheitert. Eine Fluchtursache mehr auf der Welt. Die Geschichte werde ein unerbittlicher Richter sein, sagte damals die amerikanische UN-Botschafterin. Die Geschichte aber scheint sich tausendfach zu wiederholen. Heute, am Weltflüchtlingstag übrigens, gibt es 130 Flüchtlinge weniger. Sie sind ersoffen. Im Mittelmeer. Drei Boote, 130 Menschenleben, Hoffnungen, Ängste, Träume untergegangen am Weltflüchtlingstag.
Georg Schwarte kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea sind auf einem Tiefpunkt angelangt, einem sehr gefährlichen Tiefpunkt. Nachdem der US-Student Otto Warmbier 6 Tage nach seiner Freilassung aus einem Lager Nordkorea gestorben ist, herrschen Wut und Entsetzen vor. Und damit drohen gefährliche Reaktionen, auch wenn US-Militärs vor zu heftigen Konsequenzen warnen. Aus Washington, Jan Bösche.
Die Empörung in den USA ist groß. Präsident Trump sprach der Familie von Otto Warmbier sein tiefstes Mitgefühl aus und deutete an, der Tod des Studenten könnte ein Faktor sein, wenn es um den künftigen Umgang der USA mit Nordkorea geht.
A lot of bad things happened.
Viele schlimme Dinge sind passiert, aber zumindest haben wir ihn nach Hause holen können, zu seinen Eltern. Sie waren so froh, ihn zu sehen, obwohl er in so einer schlechten Verfassung war. Es ist ein grausames Regime. Wir werden in der Lage sein, damit umzugehen.
It's a brutal regime. We'll be able to handle it.
Kongressmitglieder fanden noch schärfere Worte. Der Republikaner John McCain sagte, ein amerikanischer Staatsbürger sei vom Kim Jong-un-Regime ermordet worden. Die USA dürften nicht tolerieren, dass ihre Bürger von feindlichen Mächten ermordet würden. Der Demokrat Stanley Hoyer sagte, die brutale Diktatur in Nordkorea sei verantwortlich für diesen Mord. Die USA und ihre Alliierten müssten weiter Druck auf Nordkorea ausüben, um klarzumachen, dass solche Aktionen nicht akzeptiert werden. Die Frage ist, wie viel mehr Druck noch möglich ist gegen das abgeschottete Land, das schon jetzt mit zahlreichen Sanktionen belegt ist. Bob Corker, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat, sagte bei MSNBC, nur Sanktionen wirklich, wir können mehr tun, nehme ich an. Aber die einzigen Sanktionen, die zählen, sind die von China. Die müssen Verantwortung übernehmen. Corker erwähnte eine andere Konsequenz, die bereits im Außenministerium geprüft wird, ein Einreiseverbot für US-Amerikaner nach Nordkorea. Das chinesische Unternehmen, das Otto Warmbier nach Nordkorea gebracht hatte, kündigte bereits an, keine Amerikaner mehr mitzunehmen. Warmbier war als Student mit einer Reisegruppe nach Pyongyang gereist. Dort soll er in einem Hotel ein Propagandaplakat entfernt haben. Die Behörden warfen ihm vor, er habe es stehlen wollen. Warmbier war am Flughafen festgenommen worden und zu 15 Jahren harter Arbeit verurteilt worden. Was dann passierte, ist nicht vollständig geklärt. Nach nordkoreanischen Angaben fiel er in ein Koma, ausgelöst durch eine Fleischvergiftung. Als sich sein Zustand verschlechterte, nahmen Diplomaten Kontakt mit den USA auf, sodass Warmbier schließlich ausgeflogen werden konnte. US-Ärzte fanden keinen Hinweis auf eine Fleischvergiftung, aber auch keine Hinweise auf Schläge. Sie sagten, er leide unter schweren Gehirnverletzungen, es sei aber unklar, wodurch die ausgelöst wurden. Die Familie von Warmbier kritisierte die frühere Obama-Regierung, nicht genügend für die Freilassung getan zu haben. Präsident Trump hatte Obama immer vorgeworfen, Nordkorea gegenüber zu schwach zu sein. Der frühere CIA-Direktor Michael Hayden sagte bei CNN dazu, wenn es einfach wäre, wäre es schon gemacht worden. Deine Vorgänger müssen nicht inkompetent oder faul gewesen sein, um eine hässliche Situation zu haben. Wenn du ins Amt kommst, beginnt die Realität und du stellst fest, dass deine Mittel begrenzt sind. Ich denke, Präsident Trump hat einen guten Job gemacht, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Das ist sogar ein Fortschritt im Vergleich zur Obama-Regierung. Es gibt aber keinen magischen Trunk, der dieses Problem verschwinden lässt. It's not a magic elixir. It's not going to make this problem go away. Mehrere Probleme erschweren es, noch härter gegen Nordkorea vorzugehen. Ein Vergeltungsschlag der Nordkoreaner könnte Südkorea hart treffen. Außerdem sind noch 3 weitere Amerikaner in Nordkorea in Haft. Einer von ihnen ist wegen Spionage zu 10 Jahren harter Arbeit verurteilt worden. Warum die beiden anderen festgenommen wurden, ist unklar.
Jan Bösche aus Washington. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland heute wegen seiner anti-homosexuellen Gesetze verurteilt. Das Verbot der sogenannten Propaganda von Homosexualität verstoße gegen die Meinungsfreiheit und sei diskriminierend, erklärte das Gericht in Straßburg. Darüber hinaus verstärke das Gesetz Vorurteile. Gigi Deppe mit Einzelheiten.
Ein Abgeordneter aus dem Stadtparlament von St. Petersburg fand es ganz selbstverständlich, dass ein Gesetz Werbung für Homosexualität verbietet.
Ein Kind erfährt psychische Gewalt, wenn es zwei sich küssende Mütter sieht oder besser gesagt eine Mutter, die ihre perverse Freundin küsst. Oder wenn ein Kind, Gott bewahre, zwei Männer sieht, die sich gegenseitig mit HIV infizieren.
Das russische Gesetz von 2013 verbietet positive, ja sogar neutrale Aussagen über Homosexualität in Anwesenheit von Minderjährigen oder in den Medien. Bei einem Verstoß können Strafen umgerechnet von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Medienanstalten müssen sogar mit einer Schließung von bis zu 3 Monaten rechnen. Und Ausländer, die sich nicht an die neuen Regelungen halten, können bis zu 15 Tage festgenommen und des Landes verwiesen werden. Ein Gesetz, das Homosexuelle im Alltag sehr unter Druck setzt, so beschreibt es ein junger Mann namens Andrei.
Naja, ich würde sagen, seit dem Gesetz haben alle mehr Angst. Ich fahre in der Metro und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich meinen Freund verliebt angucken kann, welche Worte ich ihm sagen kann und welche nicht, weil Fremde zuhören. Die Leute, die früher Hand in Hand über den Nevsky Prospekt geschlendert sind, überlegen sich das jetzt vermutlich zweimal.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die gesetzlichen Regeln in Russland jetzt klar verurteilt. Sie diskriminierten und verletzten die Meinungsfreiheit. Die russische Regierung habe nicht nachweisen können, dass Demonstrationen von Homosexuellen das Leben der traditionellen Familien irgendwie beeinträchtigen würden. Die Richter sagen, es gibt einen klaren europäischen Konsens, dass jeder das Recht hat, sich zu einer sexuellen Orientierung zu bekennen. Die russische Regierung habe auch nicht nachweisen können, wie denn Minderjährige von Homosexuellen beeinflusst werden oder von ihnen zu einem bestimmten Lebensstil verleitet werden könnten. Im Übrigen sei der Wortlaut der Regelungen sehr unbestimmt. Es bestünde daher die Gefahr, dass sie missbraucht werden. Insgesamt würden damit Vorurteile und Stigmatisierung verstärkt. Die 3 klagenden russischen Homosexuellen sollten wegen ihrer Verfolgung jetzt bis zu 20.000 Euro Entschädigung erhalten. Ob sie das Geld wirklich bekommen, ist aber noch nicht sicher. Denn die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte können seit 2015 vom russischen Verfassungsgericht nochmal überprüft werden. Das heißt, Russland behält sich vor, Entscheidungen aus Straßburg einfach nicht zu folgen.
Gigi Deppe. Das autonome Fahren, das Fahren mit Autos also, die automatisch unterwegs sind, ist eines der großen Mobilitätsthemen der Zukunft. Verkehrsströme ließen sich so vielleicht besser lenken, Staus vermeiden, fahren würde entspannter. Allerdings, Fahrzeug und Fahrer wären möglicherweise total überwacht. Davor hat heute die Ethikkommission in Berlin gewarnt und 20 Regeln aufgestellt. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Udo Di Fabio, der Vorsitzende der Ethikkommission, wollte persönlich wissen, wie man sich in einem selbstfahrenden Auto fühlt. Der ehemalige Verfassungsrichter testete mit den anderen Kommissionsmitgliedern Fahrzeuge auf der A9 in Bayern, auf der digitalen Teststrecke Autobahn. Als das Lenkrad wie in einem Science-Fiction-Film eingezogen wurde, sei das ein unheimliches Gefühl gewesen, erzählte Di Fabio.
Wir sind bei Starkregen über die A9 gefahren und beim zweiten Mal, als das System mir das Lenkrad zurückgegeben hat, war ich schon unwillig. Ich wollte es gar nicht mehr zurück übernehmen, weil es viel bequemer war. Und ich auch den Eindruck gewonnen hatte, dass das System etwas besser fährt als ich, jedenfalls bei diesen extremen Witterungsverhältnissen.
9 Monate lang hat die 14-köpfige Kommission diskutiert, was automatisierte Fahrsysteme künftig dürfen sollen und was aus ethischen Gründen ausdrücklich nicht. In dem Gremium saßen Juristen, Ingenieure, Vertreter der Autokonzerne, Verbraucherschützer und ein Theologe. Eine Pionierarbeit, lobte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der Auftraggeber des Berichtes.
Wir sind das erste Land der Welt, das neben diesen technischen und regulatorischen Entwicklungen auch die ethischen Fragen in dieser Breite diskutiert.
Die Ethikkommission kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass automatisiertes und vernetztes Fahren sogar geboten sei, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als menschliche Fahrer.
Denn dass die Unfallvermeidung Priorität hat, darüber sind wir uns alle einig.
In Gefahrensituationen müsse der Schutz menschlichen Lebens immer Vorrang haben, etwa gegenüber möglichen Sach- oder Tierschäden, heißt es in dem Bericht. Außerdem dürfe es, wenn ein Unfall unvermeidlich ist, keine Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder Haarfarbe geben. Für Programmierer dieser Systeme müsse gelten, jeder Mensch ist gleich, betonte der ehemalige Verfassungsrichter Di Fabio.
Da ist die Gruppe von Kindern, die spielt, und da ist der alte Mann oder die alte Frau mit dem Rollator. Wen muss man denn eigentlich jetzt bevorzugt niederfahren? Ein solches Szenario ist ethisch ausgeschlossen.
Mit Blick auf Haftungsfragen heißt es in dem Bericht der Ethikkommission, in jeder Fahrsituation müsse klar geregelt und erkennbar sein, wer das Fahrzeug steuert. Der Computer oder der Mensch. Das müsse auch dokumentiert werden. Es sei völlig klar, so Di Fabio,
dass die Automatisierung des Fahrbetriebs und dann die Vernetzung, die Datenmengen wird explodieren lassen.
Entscheidend für die Ethikkommission ist, dass die Autobesitzer und Fahrer selber über die Weitergabe und die Nutzung ihrer Daten entscheiden können. Eine vollständige Vernetzung und zentrale Steuerung sämtlicher Fahrzeuge hält die Kommission für ethisch bedenklich. Solange eine Manipulation der Systeme, beispielsweise durch Hackerangriffe, nicht sicher auszuschließen ist. Verkehrsminister Alexander Dobrindt wagte einen Blick in die digitale Zukunft.
Diese Fahrzeuge, die Sie da heute auf der A9 sehen, werden in 5 Jahren in den Automobilhäusern zum Kauf zur Verfügung stehen.
Der Termin für den Abschlussbericht der Ethikkommission ist bewusst gesetzt. Morgen tritt das Gesetz zum automatisierten Fahren in Kraft. Das Gesetz erlaubt, dass Computer zumindest teilweise die Fahrzeugsteuerung übernehmen dürfen. Der Mensch an Bord behält aber die letzte Verantwortung für das Fahrzeug.
Dagmar Pepping aus Berlin. Die Politik darf nach Ansicht der deutschen Industrie trotz des Aufschwungs nicht die Hände in den Schoß legen. Darum ging es heute unter anderem beim Tag der Industrie in Berlin. Auch Europa und die Steuerpolitik spielten eine Rolle. Vom Tag der Industrie, Thorsten Huhn.
Bundeskanzlerin Angela Merkel kann sich einen Euro-Finanzminister und einen gemeinsamen Haushalt der Euro-Länder vorstellen. Auf dem Tag der deutschen Industrie in Berlin sagte Merkel:
Man kann natürlich über einen gemeinsamen Finanzminister nachdenken, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn wir nicht an falscher Stelle vergemeinschaften, sondern immer Risiken und Entscheidungsmöglichkeiten und Haftungen in einer Hand vernünftig lassen.
Die Bundesregierung wolle zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron einen Fahrplan für Reformen der Eurozone vorlegen, sagte die Kanzlerin. Auch die EU-Kommission habe bereits entsprechende Vorschläge gemacht. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf, unterstützt diese Reformüberlegungen.
Wir müssen gemeinsam Europa mutig weiterdenken. Wir brauchen eine Vollendung der Bankenunion, eine tiefere Integration in der Finanzpolitik. Wir brauchen mehr Disziplin bei Reformen und in der Haushaltspolitik sowie stärkere europäische Institutionen.
So könnten Schwächeperioden und Schieflagen frühzeitig bekämpft und die Wahrscheinlichkeit echter Krisen weiter reduziert werden, sagte Kempf. Der BDI-Chef warnte die Politik, dass die gute Wirtschaftslage kein Freifahrtschein zum Ausruhen sei. Er schlug vor, die Überschüsse im Haushalt für 3 Dinge zu nutzen: für Investitionen, Bildung und für die digitalen Netze. Die Kanzlerin äußerte sich in ihrer Rede auch zu ihren Steuerplänen.
Wir wollen den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen, und zwar für alle. Das will ich auch hier nochmal betonen.
Eine Wiederbelebung der Vermögensteuer schloss sie aus. Auch an der Erbschaftssteuer will sie vorerst nicht rühren. Die Kanzlerin wies darauf hin, dass ihre Regierung die Investitionen von 25 Milliarden im Jahre 2014 auf über 33 Milliarden Euro gesteigert habe.
Unser Problem ist im Augenblick, dass wir die Gelder gar nicht verplant bekommen, dass sie gar nicht realisiert werden. Sowohl beim Kita-Ausbau als auch beim Straßenausbau fehlt es an Planungskapazitäten. Und die Planungslängen sind natürlich sehr, sehr lang.
Man müsse sehen, ob man Möglichkeiten der Beschleunigung finde. Eine Bemerkung, für die sie sehr viel Beifall bekam. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz kündigte auf dem Industrietag an, dass seine Partei nach einem Wahlgewinn 30 Milliarden Euro zusätzlich investieren werde. In Forschung, in die Infrastruktur und in die Digitalisierung. Bis 2025 müsse es in Stadt und Land flächendeckend schnelles Internet geben, sagte Schulz.
Die Zukunft ist digital. Das ist der Grund, warum nach der Bundestagswahl in einer SPD-geführten Bundesregierung die Digitalisierung Chefsache wird. Das Bundeskanzleramt muss die Digitalpolitik als Stabsaufgabe viel stärker als bisher koordinieren.
Solange wir in Deutschland beim Ausbau des schnellen Internets nicht merklich vorankommen, bleibe die Digitalisierung eine akademische Debatte, erklärte der SPD-Vorsitzende.
Thorsten Huhn. Der Paritätische Gesamtverband hat heute in seinem Jahresgutachten zur sozialen Lage in Deutschland zu geringe Aufstiegsmöglichkeiten und soziale Ungleichheit beklagt. Das zentrale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, durch Anstrengung und Bildung aufsteigen zu können, werde trotz einer anhaltend guten Wirtschaftsentwicklung immer weniger eingelöst, kritisierte der Verband. Der Bundesregierung sei es nicht gelungen, Armut und Ungleichheit spürbar zu reduzieren. André Thon berichtet.
Der Paritätische Gesamtverband stellt der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Trotz boomender Wirtschaft und mehr Erwerbstätigen gäbe es unverändert viele Langzeitarbeitslose sowie Kinder und Jugendliche, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen seien, kritisiert Verbandsvorsitzender Rolf Rosenbrock.
Klar geworden ist also, was gut für die Wirtschaft ist, ist noch lange nicht gut für alle. Es ist ein Alarmsignal, wenn es nicht einmal unter günstigen Bedingungen gelingt, die Armut spürbar zu verringern.
Das Ergebnis der Studie des Paritätischen Gesamtverbandes widerspricht damit positiven Einschätzungen und Prognosen zur sozialen Lage in Deutschland. Rosenbrock zeichnet ein düsteres Bild.
Für große Teile der Bevölkerung droht die Abstiegsgesellschaft zur Realität zu werden.
Das betreffe Junge wie auch Alte. Herkunft und soziale Lage würden immer stärker über Lebenschancen entscheiden. Wer beispielsweise im Niedriglohnbereich lande, schaffe es nur sehr schwer aufzusteigen und mehr zu verdienen. Ungleichheit blockiert Aufstiegschancen. Damit aber entferne sich Deutschland von Kernelementen der sozialen Marktwirtschaft, warnt der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes.
Wenn wir wissen, je mehr Gesellschaften in den Einkommen gespreizt sind, desto mehr soziale Probleme gibt es überall, desto mehr gesundheitliche Probleme, desto mehr Probleme mit Kriminalität, mit Drogen und allem, was wir nicht wollen. Das alles nimmt zu, wenn die Gesellschaft sich in den Einkommen so spreizt, wie das unsere leider tut.
Rosenbrock wirft der Bundesregierung vor, sie hätte kein Interesse mehr an sozialem Ausgleich. Vielmehr hoffe sie, dass eine gute Konjunktur alles andere regeln würde. Das aber sei ein Trugschluss. Der Paritätische Gesamtverband fordert dringend eine Agenda des Sozialen. Dazu gehöre eine nachhaltige Bildungsoffensive, die vor allem Kinder aus einkommensschwachen Haushalten unterstützt. Es sei besorgniserregend, dass etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter Armutsfolgen leiden. Diese Zahl sei seit Jahren recht stabil.
André Thon aus Berlin. Der Lyriker Jan Wagner erhält den Georg-Büchner-Preis 2017. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als renommierteste Literaturauszeichnung in Deutschland. Sally Salman mit einer Würdigung.
Wenn das keine Überraschung ist, der Lyriker Jan Wagner bekommt in diesem Jahr die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Der in Hamburg geborene und in Berlin-Neukölln lebende 45-Jährige ist einer der virtuosesten Dichter, die wir gegenwärtig haben. Wagner lebt seit dem Erscheinen seines ersten Gedichtbandes im Jahre 2001 als freier Schriftsteller. Das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Außerdem ist er als Rezensent tätig und er ist Herausgeber und Übersetzer aus dem Englischen und Amerikanischen. Was macht die Lyrik von Jan Wagner aus? Seine Gedichte sind von einer Klugheit gekennzeichnet, die bescheiden ist, wobei Wagner die klassischen poetischen Formen nahezu perfekt beherrscht, diese Souveränität aber auch gerne mit einer gewissen Ironie durchzieht. Was seine Gedichte den Lesern formal anbieten, das findet bei Jan Wagner seine Entsprechung auf den inhaltlichen Ebenen. Dabei transportieren seine Gedichte durchaus auch Pointen. Allerdings liegen in den Wagnerschen Pointen nie schnelle Witze, sondern diese Pointen ermöglichen es uns als Leserinnen und Lesern, eine Ahnung zu bekommen von den dichterischen Grundprinzipien dieses Autors. Das schafft, man kann es ruhig glauben, Lesevergnügen. Mit dem Ruhm des Dichters Jan Wagner kehrt in die deutsche Literaturlandschaft die Wertschätzung für das literarische Genre Lyrik zurück.
Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.